Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Eine Firma bekommt einen neuen Chef, der vor allem bekannt ist für seine Härte. Er verlangt von jedem Mitarbeiter mindestens 100%igen Einsatz, sonst fliegt er. Und immer wieder geht er durch das Gebäude und guckt, was die Leute arbeiten. Und kurz vor der Mittagspause, da geht er durch ein Großraumbüro und da sieht er, wie ein Mann untätig rumsteht. Und er denkt, das ist jetzt die Gelegenheit, um zu zeigen, auf was es mir ankommt. Und er geht zu diesem Mann hin und er fragt ganz laut, was verdienen Sie in der Woche? Ja, der schaut ein bisschen komisch und sagt dann, 300 Euro. Okay, der Chef holt seine Geldbörse raus, gibt ihm 600 Euro und sagt, hier dein Lohn für 2 Monate, du bist gefeuert, hau ab. Der Chef ist ganz stolz, dass er jedem gezeigt hat, dass er das nicht akzeptiert, Faulheit im Betrieb. Und dann fragt er die anderen Mitarbeiter, kann mir mal jemand sagen, welchen Job dieser Faulenzer hier gemacht hat bei uns? Und da sagen die, der hat Pizza geliefert. Liebe Gemeinde, Jesus hat auch eine Geschichte erzählt, wir haben sie gerade gehört, eine Geschichte, wo es um gute und um schlechte Mitarbeiter geht. Der Chef eines weltweit operierenden Unternehmens setzt an allen Betriebsstandorten Mitarbeiter ein. Und schnell ist klar, wenn Jesus diese Geschichte erzählt, wer der Chef ist, nämlich er selber, Jesus Christus. Und er setzt Mitarbeiter ein, und das ist ganz wichtig, Mitarbeiter. Keiner von uns ist der Chef, nicht der Pfarrer. Nicht der Ältestenkreis, nicht der Landesbischof. Wir sind alle Mitarbeiter. Wir sind nicht Eigentümer, wir sind nicht Besitzer, sondern wir sind Verwalter, wir sind Prokuristen. Der Apostel Paulus sagt mal, wir haben nichts in diese Welt hineingebracht, darum werden wir auch nichts hinausbringen. Alles, was wir haben, auch im Dienst für Gott, alles, was wir haben, ist ein Geschenk von Gott gegeben. Unser Leben, unsere Zeit, unsere Gaben, die Familien, die Gemeinde, den Besitz. Was wir haben, es ist ein Geschenk. Und einmal müssen wir am Ende all das wieder aus den Händen legen und müssen Rechenschaft geben, was haben wir damit gemacht, mit unserem Leben und mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Die Kapitel 24 und 25 im Matthäusevangelium, die gehören zu den sogenannten Endzeitreden. Und da sagt Jesus ganz am Ende der Weltzeit, da wird er wiederkommen. Da wird er wiederkommen und dann macht er deutlich, dann wird er Rechenschaft fordern von seinen Mitarbeitern, von seinen Menschen. Und deswegen schauen wir uns diese Geschichte an. Zunächst einmal, welches Kapital der Chef seinen Mitarbeitern anvertraut, das Kapital. Und liebe Gemeinde, das sind gewaltige Summen, über die wir hier reden, gewaltige Summen, die er hier anvertraut. Manche reden von Zentner, das ist schon die neuere Übersetzung, bei Luther heißt es Talente, 5 Talente, 2 Talente, 1 Talent, ein Talent. Damit hat man damals, zur Zeit Jesu, ein großes Segelschiff gekauft. Mit 1 Talent, ein großes Segelschiff. Das heißt, ich sage jetzt einfach mal, das sind so vielleicht 250.000 Euro, 1 Talent. Das heißt, wir sprechen hier von großen Summen. Der eine hat 1,25 Millionen, der andere hat 500.000 und der andere 250.000 bekommen. Also auch der letzte, das ist kein armer Schlucker. Talent, das ist klar, das ist ja in die Sprache eingegangen, Talent, wo uns klar ist, Talent hat nicht nur was mit Besitz und Geld zu tun. Ja, wir sagen ja, der hat Talent, Naturtalent, Begabung. Der kann gut Gitarre spielen, Trompete spielen, gut singen, der hat Organisationstalent. oder die Gabe, Menschen zuzuhören oder Talent für technische Dinge oder hat die Gabe der Gastfreundschaft oder jemand hat das Talent, immer wieder neue Ideen und ja, sprühende Gedanken und Fantasien auszubrüten. Jeder von uns ist talentiert. Das ist ganz klar in dieser Geschichte. Jeder ist talentiert. Jeder Mensch ist ein wunderbares Original Gottes. Jeder hat eine einmalige Kombination von Talenten, von Fähigkeiten, von Interessen. Aber klar ist auch, dass Gott unterschiedlich begabt. Er gab dem einen 5, dem anderen 2, dem dritten 1 Talent. Je nachdem, wie ihre Dynamis ist, heißt es dort eigentlich. Je nach ihrer Dynamis, nach ihrer Fähigkeit, nach ihrer Kraft, nach ihren Möglichkeiten, nach ihren Vermögen. Es ist keine sozialistische Gleichmacherei. Da wird nicht sozusagen jedem das Gleiche gegeben und gesagt, so, und jetzt gucken wir mal, wer von euch am Schluss am meisten erwirtschaftet hat. Und der, wo dann am meisten erwirtschaftet hat, der hat dann den Hauptpreis. Nein. Je nach ihrem Vermögen. Und das ist natürlich eine Gefahr für uns Menschen. Weil die Gefahr natürlich die ist, dass wir zunächst einfach mal sagen, Moment mal, das ist doch komisch, warum 5, 2, 1? Das ist doch ungerecht. Ich hätte auch gern 5 und nicht nur 2 oder 1 oder 3. Und dann kommt diese Vergleicherei, diese elende Vergleicherei. Ich hätte auch gern so viele Möglichkeiten, was zu gestalten, so vielseitige Aufgaben, wenn ich da meine bescheidenen Möglichkeiten ansehe. Und dann passiert das, was der dänische Philosoph Søren Kierkegaard gesagt hat, alles Elend kommt vom Vergleichen. Alles Elend kommt vom Vergleichen. Eine innige, eine tiefe Beobachtung. Vergleichen, das ist der häufigste Grund, warum wir unzufrieden sind. Solange wir nur auf uns schauen, ist kein Problem. Aber sobald wir anschauen, auf die anderen zu schauen, vergleichen, dann kommt die Unzufriedenheit. Dann sind wir Unzufriedenheit mit dem, was wir können, was wir haben, mit unseren Möglichkeiten. Und das stimmt, die Talente sind unterschiedlich verteilt. Aber ich sage euch was. Es ist manchmal eine Gnade, wenn man nicht hochtalentiert ist. Oft eine Gnade. Denn gerade die, die viele Talente haben, die müssen auch, wem viel gegeben ist, von dem wird man viel erwarten. Das kann auch ein Druck sein, wenn viel erwartet wird. Der, der viele Begabungen hat, der hat natürlich eine andere Verantwortung wie der, der weniger Begabungen hat. Derjenige, der sprüht vor Kraft und strotzt vor Kraft, der hat mehr Verantwortung wie jemand, der krank ist oder behindert ist. Derjenige, der viel Geld verdient, der hat mehr Verantwortung wie die Witwe, die mit ihren paar Euro über den Monat kommen muss. Jesus gibt jedem die Verantwortung, die seinem Dynamis, seinem Vermögen, seinen Möglichkeiten angemessen ist, seiner Kraft entspricht. Und das heißt natürlich auch, nicht nur, dass es unterschiedlich verteilt ist von der Menge her, sondern natürlich auch unterschiedliche Gaben sind. Nicht jeder kann alles gleich gut. Keiner hat alle Talente. Jesus hat nicht dem einen die 8 gegeben und den anderen nichts. Jeder hat seine Talente. Und das ist doch das, was auch in der Gemeinde bei uns so wichtig ist. Und was wir auch als, denke ich, auch als Reichtum sehen können. Dass wir uns gegenseitig brauchen als Hilfe, als Ergänzung. Dass jeder seine Gaben, seine Talente einbringt und wir uns gegenseitig ergänzen. Das ist Kapital. Und jetzt kommt der Auftrag. Alle drei haben einen wichtigen Auftrag. Und es ist klar, wenn es bei diesem Unternehmen, um das Unternehmen geht, Reich Gottes, Kirche Jesu Christi, dann ist klar, der Auftrag ist natürlich, es geht darum, dass möglichst viele Menschen etwas von Jesus Christus hören, dass sie ihn erleben, erfahren, dass sie zum Glauben an ihn finden, dass ihr Leben heil wird. Und dann beschreibt Jesus jetzt diese drei Leute, wie sie umgehen mit dem Kapital in seinem Unternehmen. Das sind zunächst die ersten beiden, die gehen sofort an die Arbeit, die arbeiten mit dem, was sie haben und können das Doppelte hinzugewinnen. Und es sind drei Qualitätsmerkmale bei diesen Zweien zu entdecken. Das erste, was sie tun, tun sie sofort. Was sie tun, tun sie sofort. Sie schieben das nicht hinaus. Sie sagen, ich muss erst noch alles Mögliche andere klären und machen und erreichen im Leben, sondern sie sagen, jetzt ist es dran. Jetzt geht's los. Sie machen sofort. Das zweite Merkmal, sie arbeiten hart mit dem, was ihnen anvertraut ist. Und liebe Gemeinde, das ist so. Auch der Dienst für Gott, für Jesus, der ist manchmal ziemlich hart. Ja, das geht hier, das ist nicht sozusagen das Buchen von einem Wellnessurlaub. Es geht nicht da um ein geistliches Wohlfühlprogramm, dass ich irgendwo sozusagen mir da in der Wellnessoase die geistlichen Angebote rauspicke, das, was mir jetzt gerade so gefällt. Der Dienst für Jesus ist manchmal anstrengend. Ja, so ist es. Und das dritte Merkmal ist aber, sie gewinnen hinzu. Und zwar, übertragen würde das heißen, ihr Glaube wächst, ihr Wissen wächst, ihre Erfahrung wächst. Sie bleiben in ihrem Glauben nicht stehen auf dem, wie sie vor 10 Jahren waren. Und vor allem natürlich, sie gewinnen hinzu. Das heißt letztendlich, sie können was dazu beitragen, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dass Menschen zur Gemeinde kommen. Weil sie wissen, dass ohne Jesus Christus ein Mensch sein Leben verpasst und am Ende dastehen wird und sagen, ich habe mein Lebensziel verfehlt. Und deswegen gewinnen sie hinzu. Und dann kommt der dritte. Und der unterscheidet sich vollkommen, denn der dritte, der buddelt irgendwo im Acker ein Loch und tut das ganze Geld hinein. Und sagt dann noch, Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann, du erntest, wo du nicht gesät hast, du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast, und ich fürchtete mich. Und ich ging hin und verbarg den Zentner oder das Talent in der Erde, und siehe, da hast du's. Was ist sein Hauptproblem? Sein Hauptproblem steckt in diesen drei Wörtern. Ich fürchtete mich. Ich fürchtete mich. Ich traute mich nicht. Ich traue mir das nicht zu. Ich kann das nicht. Ich bringe das nicht. Ich traue mir es nicht zu. Er will kein Risiko eingehen. Und aus Angst, etwas falsch zu machen, sagt er, ich mache lieber nichts. Aus Angst, ich könnte da irgendwie vielleicht einen Fehler machen, falsche Wege gehen, da bleibt er lieber zu Hause. Er unternimmt nicht mal einen Versuch. Er vergräbt sein Kapital. Hauptsache, es bleibt so, wie es ist. Liebe Gemeinde, Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Angst ist ein schlechter Ratgeber und gerade in der Kirche Jesu Christi, im Reich Gottes. Angst lähmt, Angst hindert, dass wir etwas Neues wagen. Angst bringt uns aber auch um die Möglichkeit, dass wir neue Erfahrungen im Glauben machen und dass wir sehen, wie das Kapital wächst, wie etwas dazugewonnen wird. Da sagt vielleicht jemand aus falscher Selbsteinschätzung, ich habe keine so herausragenden Talente. Was soll ich schon machen? Was kann ich schon machen? Die anderen können das alle viel besser. Da bin ich doch lieber still und bleibe bei mir. Und manche Leute haben auch Angst. Angst vor der Reaktion der anderen. Angst vielleicht vor der Reaktion der Familie. Angst vor der Reaktion der Freunde. Dass die sagen, hör mal her, zu Hause gibt es genug Arbeit. Du musst mehr für die Schule machen. Du musst mehr an deine Karriere denken. Wir brauchen dich im Verein. Du kannst jetzt nicht dich sozusagen hier so einbringen für die Kirche und für die Sache Gottes. Angst. Und er hat auch ein falsches Bild von Jesus. Weil denn was sagt er? Herr, ich wusste, du bist ein harter Mann. Du erntest, wo du nicht gesät hast. Was für ein Zerrbild hat dieser Mann eigentlich von Jesus? Was für ein Zerrbild, das ist doch genau das Gegenteil. Jesus ist nicht der harte Mann, sondern voller Barmherzigkeit und Liebe. Und er erntet nicht, wo er nicht gesendet hat und nichts ausgesät hat, sondern er gibt ja alles, damit er was mit tun kann. Der Herr schenkt doch all das. Er lässt es wachsen und gedeihen. Er schafft die Voraussetzungen. Und da sieht man, wie gefährlich das ist, wenn sich irgendwo mal im Kopf eines Menschen so ein falsches Gottesbild festgesetzt hat. Ein völlig verqueres Bild von Gott und von Jesus. Vielleicht, weil der Mensch Enttäuschungen in seinem Leben gemacht hat. Vielleicht irgendwelche schweren Lebenserfahrungen. Und jetzt hat er so ein Bild von Gott und von Jesus. Ein harter Mann, der nur fordert und der nur ausquetscht. Und wie kann so ein Bild korrigiert werden? Nur dadurch, dass man in der Bibel, zum Beispiel im Neuen Testament, gerade die Geschichten von Jesus mal richtig durchliest und wirklich sieht, wie ist dieser Jesus, was hat er gesagt, was hat er getan, wie tickt sein Herz. Nur wenn wir uns mit dem biblischen Bild von Gott und von Jesus beschäftigen, dann wird auch unsere falschen Gottesbilder werden die korrigiert und kommen die wieder in die richtige Richtung. Und jetzt kommt der dritte Teil, nämlich jetzt kommt die Abrechnung. Nach einer langen Zeit, heißt es, kommt dieser Chef zurück zu seiner Firma und jetzt kommt es darauf an, er sagt, jetzt schauen wir mal. Und dann hat der 1,25 Millionen hatte, hat jetzt 2,5 Millionen. Und der 500.000 hatte, der kann jetzt 1 Million vorweisen. Großartiger Moment. Großartiger Moment, als die beiden da das präsentieren können, ihre Lebensbilanz, sagen können, schau mal, mit dem, was du uns geschenkt hast, haben wir das jetzt erreicht. Und damit wird auch deutlich, dass Jesus deutlich macht, schaut mal, ihr könnt was bewirken in dieser Welt. Ihr marschiert nicht hier durch als graue Mäuse sozusagen durch diese Welt. Ihr könnt was bewirken mit dem, was ich euch anvertraut habe. Und zu beiden sagt Jesus genau dieselben Sätze, die genau dieselben Worte. Du warst tüchtig und zuverlässig. In kleinen Dingen bist du treu gewesen, darum werde ich dir Größeres anvertrauen. Ich lade dich zum Festessen ein. Und das ist ganz wichtig. Es zählt nicht das absolute Ergebnis. Es zählen nicht hier sozusagen die Zahlen und die Nullen hinterm Komma. Oder vorm Komma, je nachdem, wie man sieht. Der eine hatte 2,5 Millionen und der andere 1 Million. Aber das war nicht entscheidend. Beide kriegen das gleiche, genau exakt das gleiche Lob. Das gleiche Zeugnis ausgestellt. Es kommt nicht sozusagen auf die Menge an, es kommt auf die Treue an. Dass sie treu mit dem umgehen, was Gott ihnen anvertraut hat. Und ich stelle mir das so vor am Ende. Da wird vor Jesus eine Mutter Teresa stehen oder ein Ulrich Parzani. Leute, die in einem großen Stil ihre Gaben, Talente einbringen konnten, sodass viele Tausende, Hunderttausende Menschen dadurch gesegnet wurden. Und dann wirst du stehen vor Jesus. Mit deinen bescheideneren Einflussmöglichkeiten, die du hast in der Familie, im Bekanntenkreis, unter den Kommilitonen, Arbeitskollegen. Aber dann wird etwas deutlich werden. Wenn du ein tüchtiger, treuer Knecht warst, wenn du mit deinen Gaben, deinen Talenten, deinen Fähigkeiten sorgsam umgegangen bist, dann wirst du das gleiche Lob erhalten wie die Mutter Teresa und wie der Ulrich Parzani. Und dann wird noch was deutlich, an dieser Stelle etwas Interessantes, nämlich, dass ein unmittelbarer Zusammenhang besteht zwischen dem, was wir hier in diesem Leben tun und dem Leben, das im Himmel folgt. Der Herr sagt, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Das bedeutet doch, das, was wir hier praktizieren, einüben, was wir tun im Reich Gottes, was wir hier für Gott, für Jesus, für die Menschen tun. Das ist quasi sozusagen die Vorbereitung, die Schule für das, was danach kommt. Und das heißt auch, dass wir im Himmel nicht in den ewigen Ruhestand gehen, sondern dass im Himmel erfüllende, motivierende Tätigkeiten auf uns warten. Aber jetzt müssen wir natürlich auch diesen Dritten uns anschauen in diesem Gleichnis. Er hat, wie gesagt, ein großes Kapital bekommen, das ist gar keine Frage. Ein großes Talent. Und ich sage es mal jetzt gleich übertragen auf uns. Das ist ein Mensch, der ist von Gott beschenkt, talentiert, begabt. Er hat sogar Jesus Christus im Glauben angenommen, als seinen Herrn. Aber dann ist er bei seiner Bekehrung stehen geblieben, liebe Gemeinde. Bei der Bekehrung stehen geblieben. Er hat nicht seinen Glauben gelebt, er hat nicht sich eingebracht für die Gemeinde, für die Kirche Jesu Christi, für seine Sache. Er ist bei sich geblieben. Er hat den Auftrag nicht ausgelebt. Er war faul, er war bequem. Er hat sich innerlich verabschiedet, er hat gesagt, ich lebe mein Leben. Sicher, ruhig, bequem. Und an dieser Stelle heißt es am Schluss, er ging weg. Er ging weg. Und er muss am Schluss erkennen, ich habe meine Bestimmung meines Lebens verfehlt. Das ist die traurigste Sache, was einem Menschen passieren kann. Zu sagen, ich habe meine Bestimmung habe ich verfehlt. Liebe Gemeinde, mit dieser Geschichte, da macht Jesus etwas deutlich. Da macht er deutlich, er selbst, Gott, Jesus, der Heilige Geist, der dreieinige Gott, er selbst erteilt die Gaben, die Talente aus. Und das heißt auch, er bestimmt damit auch den Umfang und die Art. Wir sind nur Haushalter über das, was wir bekommen haben, nicht über das, was wir nicht haben, was wir vielleicht gerne hätten. Nein, das ist nicht unsere Verantwortung. Das, was wir haben, das ist unsere Verantwortung. Und deswegen gilt es, das herauszufinden. Das ist wichtig, dass wir fragen, Herr, was hast du in mich hineingelegt? Welche Fähigkeiten? Wo schlägt mein Herz? Welche Talente? Wie habe ich mich bisher eingesetzt und wie will ich das künftig tun? Wie könnte mein Beitrag aussehen für Gottes Sache? Was ist mein Auftrag? Was ist meine Berufung in dieser Welt für dich, Herr? Und es ist so, als wollte uns diese Geschichte sagen, spürt die Kräfte in euch, die er euch anvertraut hat. Seht und entdeckt das Kapital, das Jesus euch gibt. Und schau, wie viel Großes, wie viel Großartiges er in dich hineingelegt hat. Und darum, weil er dir viel anvertraut hat und weil er dir viel zutraut, deshalb trau dich. Und dann wirst du sehen, es zahlt sich aus. Amen.